ich gerade gebetet habe, habe ich gehört, dass ihr kräftig mitgesungen habt. War schön, hat mich gefreut. Die Frage ist nur die, meint ihr auch, was ihr gesungen habt? Gott könnte euch ernst nehmen. Was hat Gott mit mir vor? Immer wieder treffe ich auf Menschen, die das zu mir sagen. Ich stelle mir die Frage, was hat Gott eigentlich mit mir vor? Oder sie stellen die Frage, ich will mal schauen, was von Gottes Seite aus jetzt für mich dran ist. Und manchmal habe ich so das Gefühl, da steckt so ein bisschen das dahinter, dass man vielleicht denkt, also das, was ich jetzt gerade mache in Gemeinde, da habe ich eigentlich so keine richtige Lust mehr zu, ich würde gerne mal was anderes machen. Und dann stelle ich mir die Frage, Herr, was hast du mit mir vor? Aber trotzdem ist diese Frage durchaus plausibel zu stellen. Ich muss ja nicht ein Leben lang in der Gemeinde immer dasselbe machen. Als wir damals hier nach Ellingshausen gekommen sind, da war die Schnetti Wender, also die Frau von Matthias, Vorsitzende vom CVJM. Und ich habe die Schnetti damals gesagt, sag mal Schnetti, wieso machst denn du als Erzieherin keine Kinderarbeit? Und da sagt die Schnetti, und das hat mir dann eingeleuchtet, ich mache jede Woche 40 Stunden Kinderarbeit auf der Arbeit. Ich brauche das nicht auch noch in meiner Freizeit. Da habe ich gesagt, ja, die hat ja vollkommen recht. Die hat den ganzen Tag kleine Kinder um sich, die ihr vielleicht hier und da mal auf die Nerven gehen. Die braucht das nicht auch noch in ihrer Freizeit. Klar, logisch. Und es ist auch nicht so, dass es irgendein Gesetz in der Gemeinde gibt, dass grundsätzlich der Buchhalter die Kasse der Gemeinde führen soll, nur weil der ganze Tag nichts anderes macht, als die Kassen irgendwo zu prüfen und zu führen. Noch etwas zum Thema Mitarbeit. Da war ein Mann, der war sehr krank gewesen. Es hatte wirklich schlecht um ihn gestanden. Die Leute hatten sich große Sorgen um ihn gemacht, aber letzten Endes war Gott gnädig gewesen und er durfte noch einmal gesund werden. Und dann haben ihn die Leute auch besucht und er hat allen immer dasselbe gesagt. Er hat immer gesagt, ja, der Herr bedarf meiner noch. Und dann hat ihn irgendwann ein Geistlicher besucht und auch dem hat er gesagt, ja, der Herr bedarf meiner noch. Und dann soll der Geistliche gesagt haben, diesen Satz, der Herr bedarf seiner noch, kommt in meiner Bibel nur einmal vor. Und da im Zusammenhang mit einem Esel. Das ist nämlich im Markus-Evangelium, wo der Herr Jesus sagt, ich bedarf den Esel, der Herr bedarf seiner. Will sagen, es ist klasse, wenn du und ich einen Platz gefunden haben, wo Gott uns in der Gemeinde gebrauchen will. Aber wir sollten nicht auf den törichten Gedanken kommen, zu denken, ohne mich läuft gar nichts mehr. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, musste ich da an Heiko Debus denken. Der Heiko war ja eine ganz feste Größe hier in dieser Gemeinde und der war unglaublich wichtig auch für diese Gemeinde. Und dann kommt er auf den Trichter, eine Frau aus Edingen zu heiraten, zieht noch dahin und geht jetzt da in die Kirchengemeinde. Er kommt nicht mehr zu uns. Und mein Gedanke war echt, wenn jetzt der Heiko weg ist, dann geht's bergab. Und jetzt ist der Heiko weg und es gibt die Gemeinde immer noch. Toll, oder? Es hängt nicht an Personen. Wenn ich morgen nicht mehr da bin, wäre das für mich und meine Familie schade, aber für die Gemeinde, da wird es weitergehen. Dann kommt der Nächste hierher. Es geht auch ohne mich und es geht auch ohne dich, aber es soll gar nicht ohne dich und mich gehen. Es ist gut und wichtig, dass der Herr Jesus für jeden einen Platz in der Gemeinde hat, wo er ihn oder sie gebrauchen will. Und ich lese uns jetzt den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Johannes 15, zunächst mal die Verse 9 bis 11. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Für das Wort Liebe lesen wir hier das Wort Agapao und das meint oft eine vollkommene Liebe und nicht wenige Menschen sagen, es ist eine göttliche Liebe. Aber weil diese Liebe hier ganz eindeutig auch für die Liebe der Christen untereinander angewendet ist, kann es keine rein göttliche Liebe sein. Weil du und ich, auch wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, wir nicht göttlich lieben können. Aber der Herr Jesus sagt schon in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das Wort Gebote klingt in unseren Ohren nicht sehr gut. Gebote hört sich sehr an nach Must und du hast Verpflichtung und du musst irgendwie dem Ganzen gerecht werden. Aber im Johannesevangelium ist das eigentlich gar nicht so gemeint. Im Johannesevangelium, und das zieht sich auch durch die Johannesbriefe durch, geht es da um den Auftrag, den Gott, der Vater, dem Sohn gibt. Und diesen Auftrag gibt dann der Sohn an die Jünger weiter. Und der Herr Jesus beantwortet hier die Frage, wie wir in seiner Liebe bleiben, sehr eindeutig, nämlich dadurch, dass ihr meine Gebote haltet. Und das ist mühevoll, das ist anstrengend und das gefällt uns nicht immer. Vor ein paar Jahren, schon ein paar Jahre her, da war Fußball-Weltmeisterschaft. Ein guter Freund von mir sagte dann im Vorfeld dieser WM, ich lasse ab jetzt meine Frau im Fernsehen alles gucken, was die will. Sag ich, wieso machst du das denn? Du kannst da auch mal das Fernsehprogramm bestimmen. Ja, schon, aber ich muss doch Pluspunkte sammeln für die WM, damit, wenn die WM ist, ich ausreichend Fußball gucken kann und meine Frau sagt, der hat mich gucken lassen, jetzt lasse ich ihn auch gucken. Das war so sein Gedanke dahinter. Ich muss Pluspunkte sammeln, damit ich WM gucken kann. Aber das ist Gott sei Dank bei meinem Jesus nicht so. Wir müssen bei meinem Jesus keine Pluspunkte sammeln, damit wir uns irgendwie versuchen, seine Liebe zu verdienen. Aber letzten Endes ist es doch so, wer liebt, der gehorcht. Und wer nicht liebt, der gehorcht auch nicht. Es ist doch auch im ganz profanen Leben so. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihm doch auch genügen. Wenn ich meinen Partner liebe, dann will ich ihm doch genügen. Wenn ich meine Kinder liebe, dann will ich ihnen doch genügen. Dann will ich doch alles tun, was in meiner Macht steht, dass es denen gut geht. Ich will mich in und für sie investieren. Und aus dieser Liebe gepaart mit dem Gehorsam wird eben das, was der Herr Jesus die Freude nimmt. Die größte Freude des Herrn Jesus war es, dass er in vollkommener Abhängigkeit von Gott, dem Vater, lebt. Und der Herr Jesus wünscht sich jetzt, dass diese Freude auch bei uns in unserem Leben sich auswirkt und spürbar wird. Für viele Menschen bedeutet Freude eigentlich, dass sie sagen, ich will versuchen, ein Leben zu führen, so gut wie irgend möglich. Und wenn Gott damit auch zu tun hat, ist es schon in Ordnung. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Aber für den Herrn Jesus, für die Bibel, bedeutet Freude eigentlich, dass ich Gott und den Herrn Jesus, so weit wie ich das nur kann, in mein Leben mit hineinnehme, in das, was ich tue und auch lasse. Und die Freude eines Christen besteht am Ende darin, dass er weiß, ich darf Jesus haben. Ich darf ihn haben in den Höhenflügen meines Lebens und ich darf ihn in den Tiefen meines Lebens erleben, dass er da ist. Darum ist der zweite Punkt wichtig, Freunde fürs Leben, Johannes 15, 12 bis 15. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Diese Worte, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe, bringt der Johannes in Kapitel 13 schon einmal wortwörtlich. Es geht also zunächst einmal hier um die Liebe der Jünger nach innen. Die Liebe der Jünger nach innen. Diese Liebe nach innen ist auch viel schwieriger als die Liebe nach außen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Menschen nur sehr lose und selten Kontakt habe, dann hat er auch wenig Potenzial, mir auf die Nerven zu gehen. Eben weil ich auch wenig mit ihm zu tun habe. Aber in Gemeinde, wo ich ständig mit den Leuten konfrontiert bin, da muss ich manchmal ihre Macken ertragen und die müssen meine Macken ertragen und ich muss mich mit denen arrangieren und die müssen sich mit mir arrangieren. Das ist dann einfach eine Folge, die dazugehört. Da kann ich nicht aus dem Weg gehen. Herausfordernd wird es gerade dann, wenn ich eben mit Menschen zu tun habe. Und die Jünger werden jetzt hier aufgefordert, sich gegenseitig zu lieben, so wie Christus sie geliebt hat. Und die Frage ist, wie hat Christus sie denn geliebt? Es war eine absolut demütige, eine dienende Liebe. Das war die Liebe des Herrn Jesus. Und auch hier wird die Liebe geboten. Und weil ich ein Gefühl nicht gebieten kann, dass ich sage, ich muss jetzt diesen Menschen lieben, emotional lieben, weil ich das nicht befehlen kann. Aber der Herr Jesus durchaus befehlen kann, du sollst jemanden demütig dienen. Ist das ein Gebot, was möglich ist? Ich kann nicht gebieten, du musst jetzt XY ab sofort lieben. Ich kann keinen Schalter umlegen und sagen, ab jetzt mache ich das halt. Aber wenn der Herr Jesus sagt, ihr sollt einander liebend dienen, das geht schon, das kann ich anordnen. Und es heißt ja in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Und diese Liebe hat eine Fließrichtung. Diese Liebe geht von Gott dem Vater zum Sohn, vom Sohn zu den Jüngern, von den Jüngern in die Gemeinde und von der Gemeinde in die Welt. Vom Vater zum Sohn, vom Sohn zu den Jüngern, von den Jüngern in die Gemeinde und von der Gemeinde in die Welt. Und darum schreibt der Galaterbriefschreiber in Galater 6, Vers 10 bewusst, lasst uns Gutes tun einander, am meisten aber an des Glaubens Genossen. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, ich will den Menschen, die noch nicht an Christus glauben, Gutes tun, damit die an meinem Gutes tun erkennen, wie die Liebe Gottes und des Herrn Jesus ist. Aber was mit der Gemeinde ist, ist mir egal. Ich will diese Menschen lieben. Und ihr Lieben, das ist nicht in Ordnung. Tut Gutes einander an allen Menschen und das fängt in der Gemeinde an. Versteht ihr, was ich meine? Es ist gut, die Menschen außerhalb von Gemeinde zu lieben. Wir haben ja überhaupt dieses Liebesgebot, aber die Liebe fängt in der Gemeinde an. Und der Herr Jesus nennt jetzt seine Jünger hier bewusst nicht Knechte, sondern Freunde. Das geht wahrscheinlich aufs Alte Testament zurück. Da werden Mose und der Abraham als Freunde Gottes bezeichnet. Und im Neuen Testament ist es Johannes der Täufer, der als Freund des Messias bezeichnet wird. Und das Größte, was die Freunde füreinander tun können, ist das Leben füreinander lassen. Und als ich über diesen Satz nachgedacht habe, da habe ich schon so gedacht, also das ist doch ein bisschen viel verlangt, oder? Aber 1. Johannes 3, 16, da steht es auch, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Und dann kommt ein Semikolon. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder und Schwestern lassen. Auf den ersten Blick sagt man, Mensch, das ist viel verlangt. Also meinen Geschwistern zu dienen, okay, gehe ich mit. Aber das Leben für die zu geben, das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber mal ganz nüchtern. Keiner von euch, ich inklusive, die heute Morgen hier sitzen, wird wahrscheinlich heute noch dazu aufgefordert, sein Leben für einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist doch rechtschaffen gering, dass du heute für einen, der hier in diesen Reihen jetzt sitzt, zum Beispiel sterben musst, für den sterben musst. Ich rechne auch mich damit, dass ich heute Nachmittag oder Abend in diese Situation komme. Und du brauchst auch nicht damit zu rechnen. Die Frage ist aber doch die, warum sollte mir Gott denn jetzt, wo ich gar nicht in dieser Situation bin, nicht mal im Ansatz reinkomme, die Kraft dafür geben, das zu tun, wenn ich doch gar nicht in der Gefahr stehe, dass ich es tun muss. Du musst wahrscheinlich heute dein Leben nicht für irgendjemanden aus der Gemeinde lassen. Das wird wahrscheinlich heute nicht von dir gefordert. Und darum braucht der Herr dir doch heute nicht die Kraft zu geben, das durchzuziehen. Aber wer weiß, welche Kraft er dir dann gibt, wenn du in der Situation bist. Wenn du diese Kraft jetzt hast, könntest du sagen, oh, schön, ich will auch für meine Glaubensgeschwister sterben, tolle Sache. Wahrscheinlich denkst du ja gar nicht so. Aber in dem Moment, wenn es passieren sollte, dann kann dir Gott doch ganz andere Kraft geben. Der wird doch ganz anders an dir handeln, wenn du in einer Extremsituation bist, als wenn du hier am Sonntagmorgen fröhlich in einem Gottesdienst sitzt. Und dann macht der Herr Jesus auch nochmal deutlich, was der Unterschied zwischen Knecht und Freund ist. Der Knecht muss dienen, der bekommt einen Auftrag und muss tun, was ihm gesagt wird. Der Freund ist was anderes, es ist eine andere Ebene. Und deswegen sagt auch der Herr Jesus, das Freundsein, das macht aus, dass ich alles das, was der Vater mir gesagt hat, ich auch euch gesagt habe. Ihr wisst alles, was zum Heil notwendig ist. Ich glaube wohl, dass die Jünger in dem Moment, als der Herr Jesus das zu ihnen sagt, das nicht in der vollen Tragweite erfassen können, weil es einfach sehr groß ist. Aber nach Sterben und Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu, alle spätestens nach dem Kommen des Heiligen Geistes, werden sie begriffen haben, was es heißt, eben dass der Herr Jesus ihnen alles gesagt hat, was notwendig ist, damit sie ewiges Leben haben können, nämlich den Glauben an ihn. Und darum ist der dritte Punkt auch noch wichtig, erwählt, Johannes 15, 16 und 17. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Der Herr Jesus hat die Menschen erwählt, die an ihn glauben. Das heißt, er hat sie sich ausgesucht. Und wir gehören nicht zu Christus, damit wir uns in ihm wohlfühlen und damit wir einen haben, der uns zur Seite steht, wenn wir in Angst und Not sind, wenn wir in schwierigen Situationen sind, sondern wir sind beauftragt, Frucht zu bringen. Und was ist diese Frucht? Es ist das, was wir in Galater 5, 22, 23 finden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Güte, Treue, Keuschheit, alles das, gegen alles das ist das Gesetz nicht gerichtet. Und das ist etwas, wo du dich als Christ in einem Wachstumsprozess befindest. Wir kommen nie in die Situation, dass wir sagen können, so, also mit der Güte, das haben wir jetzt richtig drauf, also gütiger als ich, das geht ja gar nicht, dann wende ich mich jetzt mal der Treue zu, damit ich auch genauso treu werde, wie sich Gott das wünscht. Das wird nicht passieren. Wir werden ein Leben lang in einem Wachstumsprozess sein und es geht darum, dass Gott unser Leben immer mehr verändern will, so dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Und das vollzieht sich bis zum letzten Tag, an dem du diese Erde verlassen wirst. Und das Zweite ist natürlich auch Frucht, die bedeutet, dass ich Menschen für den Herrn Jesus gewinnen kann. Aber diese Frucht ist eine Frucht, die einander bedingt. Wenn ich die erste Frucht, die Frucht des Geistes, nicht in meinem Leben habe, werde ich die zweite Frucht, Menschen für Christus zu gewinnen, gar nicht bringen können. Und dann werden wir hier zum Ende dieses Abschnitts nochmal aufgefordert, einander zu lieben. In 1. Johannes 3, 18 schreibt der Johannes: Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Die Liebe zueinander in der Gemeinde ist so wichtig, dass der Herr Jesus das immer und immer und immer wieder wiederholt. Und er wiederholt das nicht, weil er das an anderen Stellen vergessen hat, sondern er wiederholt es, weil sie so wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir einander lieben. Deswegen sagt die Schrift ja auch, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber wenn ihr nur Zoff und Streit habt, dann wird es mit der Liebe schwierig werden. Und darum sind wir eingeladen, jeden Tag neu diesen Versuch zu starten, den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde, insbesondere liebend zu dienen. Und jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Was hat Gott mit mir vor? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und das klingt natürlich wie ein Appell. Es ist auch ein Appell, aber wenn ich mir vor Augen führe, dass dieser Appell erstens mal von meinem besten Freund kommt und zum Zweiten, wenn ich weiß, dass dieser Freund nur das Beste für mich und mein Leben will, dann kann ich aus einer ganz anderen Sicht heraus an diese Frage herantreten, was hat denn Gott mit mir vor? Dann darf ich ihm in der Gemeinde zum Beispiel dienen. Und da hat der Herr Jesus ganz bewusst die Liebe an den Anfang gestellt. Denn wenn die nicht da ist, dann wird es auch mit dem Dienen nicht funktionieren. Und diese Liebe des Herrn Jesus, das ist immer eine dienende Liebe und darum kann er sie ja auch gebieten. Und die Frage ist darum, hast du den Platz gefunden, wo du dem Herrn Jesus, wo du Gott in der Gemeinde dienen kannst? Es gibt Menschen, die sind da ein ganzes Leben lang auf der Suche. Die suchen immer weiter den Platz, wo Gott sie gebrauchen will und irgendwann sind sie 85 und sagen, jetzt bin ich auch zu alt, jetzt kann ich auch nicht mehr mitarbeiten, jetzt geht's nicht mehr. Da gibt es nicht nur einen von Gemeinde, das ist leider in Gemeinde so. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich kann körperlich nicht mehr mithelfen, dann kannst du beten. Beten kann jeder. Beten kann jeder. Egal wie alt du bist, wenn du nicht mehr aus dem Sessel hochkommst, weil du einfach körperlich geschwächt bist durch das Alter, dann kannst du immer noch beten. Und dann bete doch für deine Glaubensgeschwister. Das ist so wertvoll. Ich finde das oft so schade, dass Gebet so wenig Bedeutung, so wenig Beachtung findet in Gemeinde. Es ist so wertvoll, wenn die älteren Geschwister, die körperlich nicht mehr können, einfach für die Gemeinde beten. Das ist so wichtig, das ist solch ein Schatz für Gemeinde. Das kannst du mit Geld und Gold gar nicht aufwiegen. Es ist so wichtig. Und wenn du noch jünger bist und bist körperlich noch mehr agil, sag ich es mal, dann solltest du dir natürlich die Frage stellen, wo und wie du selbst dem Herrn Jesus, wie du Gott in der Gemeinde dienen kannst. Ich bin auf einem Menschen begegnet, der sagte, ja du, ich besuche ja auch jede Woche die Gottesdienste. Gut, okay. Und wo ist die Mitarbeit? Ich besuche die Gottesdienste. Der ging davon aus, wenn ich einen Gottesdienst besuche, dann ist das schon mal Gemeindemitarbeit, weil ich bin ja dann da. Also die körperliche Anwesenheit ist Mitarbeit. Nun, wenn du einen Gottesdienst besuchst, einen Hauskreis besuchst, eine Bibelstunde besuchst, nur weil du da bist, ist das keine Mitarbeit. Heute Morgen hier im Gottesdienst, da hat der Ulrich mitgearbeitet, der Benji und der Tom, da hat der Bernhard mitgearbeitet, der hat das Gemeindekaffee gemacht und die Frau oder Frauen, die jetzt gerade die Kinderstunde machen, die arbeiten heute Morgen mit. Ihr anderen, schön, dass ihr da seid, aber ihr seid heute Morgen keine Mitarbeiter. Ihr seid positiv formuliert Gäste. Ja? Das ist ja schön und gut, aber es ist noch keine Mitarbeit. Wenn du also jetzt einen Hauskreis hältst oder eine Bibelstunde hältst, dann ist das Mitarbeit. Ansonsten ist es ein Besuch und das ist auch wichtig. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es, irgendein Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen Gaben und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Dieser eine Satz in diesem Lied, der hat mich schon ein Leben lang immer so ein bisschen gegickst. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Das müsste bedeuten, also kein Sänger sollte jemals in einem Chor mitsingen, weil es gibt immer einen, der es noch ein bisschen besser kann. Spätestens die wie heißt diese Operntante? Anna Netrebko, glaube ich. Gell? Also die kann auf jeden Fall besser singen als die gemeinen Chorsänger hier. Das behaupte ich mal einfach so. Und wir haben hier hervorragende Bläser in dieser Gemeinde, aber ich behaupte mal, der Güttler kann es auf jeden Fall noch mal ein Stückchen besser, sofern dieser Mann noch lebt. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann mich nicht daran festhalten, dass ich sage, die anderen können es doch viel besser. Dann lass mich es doch nicht machen. Dieses Anspruchsdenken funktioniert überall, aber es funktioniert nie in Gemeinde. Es gibt immer jemand, der irgendetwas besser kann. Es gibt tausende von Menschen, die besser predigen können als ich. Aber deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, nee, dann predige ich lieber gar nicht mehr, weil die anderen können es ja besser als ich. Nein, Gott hat einen Platz, wo er dich gebrauchen will. Also füll ihn aus, dann ist es gut. Und dann bist du dran, da, wo er dich haben will. Tatsache ist, halt dich vielmehr an den zweiten Textabschnitt, wo es heißt, irgendwo wirst du gebraucht von ihm mit deinen Gaben. Und der zweite Halbsatz, der ist gefährlich. Und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Auf Deutsch gesagt, wenn du Gott fragst, wird er dir schon was sagen, der wird dir eine Antwort geben. Der wird nicht sagen, such, bis du irgendwann nicht mehr suchen willst, sondern er wird dir einen Platz zeigen. Es gibt in Gemeinde keine Arbeitslosigkeit. Und Christus ist jemand, der sagt, du bist mein Freund. Und wenn du an mich glaubst, dann bist du echt mein Freund und wir gehören dann zusammen. Wir haben eine enge Beziehung zueinander und ich glaube, der Herr Jesus betont es einfach, weil es so wichtig ist. Und darum betont er auch diese Liebe so und sagt letzten Endes, wenn wir diese Liebe leben, dann spiegeln wir dadurch ein Stück weit die Liebe Gottes in der Welt wider. Durch die Liebe, die du in die Gemeinde und in Menschen investierst, spiegelst du Gottes Liebe wider. Und diese Liebe, die darf natürlich im Leben und gerade auch in Gemeinde zur Tat werden. Und ich möchte es nochmal deutlich sagen, der Herr Jesus gibt uns hier ein Gebot. Dahinter steht ein Ausrufezeichen. Es ist keine Möglichkeit. Wenn du willst, kannst du lieben, wenn nicht, lässt es sein. Nee, es ist ein Gebot, es ist ein klarer Auftrag. Und wie immer fängt dieser Auftrag nicht beim Sitznachbarn an, der fängt bei mir an. Ich muss mich fragen, wo ist der Platz, wo ich stehe? Wo kann Gott mich gebrauchen? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und die muss sich jeder von uns ernsthaft stellen. Weil wenn ich an Christus glaube, dann bin ich da ein Stück weit auch in die Pflicht genommen. Das gehört auch einfach mit dazu. Ich schließe mit zwei Dingen noch. Aber zunächst mal ein Zitat von Richard Niebuhr, der hat was Interessantes gesagt. Die großen Umwälzungen im Christentum entstehen nicht durch die Entdeckung von etwas, das bis dahin unbekannt war. Sie ereignen sich, wenn einer etwas, was immer schon da war, radikal ernst nimmt. Das ist was Wahres dran. Es gibt keine neue Erkenntnis im Christentum, die alles andere bisher auf den Kopf stellt. Alles, was wichtig ist, hat der Herr Jesus uns gesagt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist die große Erkenntnis überhaupt. Aber wenn ich dieses Liebesgebot des Herrn Jesus ernst nehme, wenn ich anfange, das umzusetzen, was er sagt, dann verändert sich die Welt, dann verändert sich Gemeinde. Die Liebe Gottes, so wie es Paulus schreibt, ist in unser Herzen ausgegossen. Und die ist da. Und darum darf ich diese Liebe weitergeben. Und die Frage, was hat Gott mit mir vor, ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Lebe einfach Liebe. Lass Liebe Tat werden. Dann verändert sich Gemeinde, dann verändert sich die Welt. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass deine Liebe uns gilt, allen Menschen, die an dich glauben und die mit dir leben. Ich möchte dir danken, dass wir uns diese Liebe nicht irgendwie verdienen müssen, sondern dass du sie uns schenkst, weil du uns so unfassbar liebst, dass du sogar für uns gestorben bist. Danke für diese große Liebe und Barmherzigkeit, die darin zum Ausdruck kommt. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du jedem von uns den Platz zeigst, wo du ihn oder sie gebrauchen willst, um dir in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus zu dienen. Wir dürfen wissen, dass du uns da nie überforderst. Du gibst keinen einen Auftrag, der ihn überfordert, der ihn zu viel Kraft kostet oder seine Möglichkeiten übersteigt. Du überforderst nie und du gibst jedem den Auftrag, wo du ihn oder sie gebrauchen willst. Ich möchte dich bitten, dass du diese dienende Liebe, die du uns geboten hast, auch in unseren Herzen immer mehr wachsen lässt, dass wir unser Leben immer mehr so gestalten, dass wir dir ähnlicher werden. Amen.